Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohrweg. Schönen guten Tag. Großes Freiluftspektakel, klein geschrumpft. Die Dresdner Filmnächte feiern 30-jähriges Jubiläum unter Corona-Bedingungen. Kinder des Kalifats, ein Dokumentarfilm über Kinder auf dem Weg in den Dschihad und drei neue Filme, mit dabei ein aktuelles Werk von Clint Eastwood. Nathan Jenkins hat lange für andere Musiker gearbeitet, Songs geremixed. Jetzt hat er unter dem Namen Bouillon ein Album veröffentlicht. Musik zwischen Folk und Elektronik. We had a good time. What was the first line? We had good time. I know you twice. So I'm the lucky one. Much better people proved me wrong. They set a high price. So I'm the lucky one. Nothing's new under the sun. Fortune could be all you know. Strikes once. We had a time. Kino und Konzerte, Dokumentarfilme, Hollywood-Streifen und Independent-Werke gepaart mit Musik von Roland Kaiser, Deichkind und Toten Hosen. Die wilde Mischung, die macht's bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden. Morgen starten sie und gehen damit zum 30. Mal über die Bühne. Das Programm ist Corona-bedingt abgespeckt. Keine Großkonzerte, keine Partys, ausschließlich Zweierstühle, viel Abstand, Tickets nur online, Bier nur gegen Plastikgeld. Die Mundschutzpflicht gilt bis zum Sitzplatz. Kann das gut gehen? Heike Schwarzer mit den letzten Eindrücken vor dem Start.
Eigentlich geht es im Sommer in Dresden nur ganz groß, ganz laut und am liebsten so oft wie möglich. Doch nur komplett mit dem schönsten Blick auf Postkartenbarock, Dampfschiffe und die Silhouette der alten Stadt am Fluss.
Also es war immer ein sehr buntes Programm, dieses Jahr dann eindeutig filmlastiger.
Erklärt Viktoria Franke. Seit fast 10 Jahren gehört sie zum Team. Doch diesmal läuft nichts mit Pop und bunter Party. 12 Großkonzerte abgesagt. Statt 4-mal Roland Kaiser kommt immerhin 4-mal Klassik vom Feinsten, Champagnerlaunige Rossini mit der Dresdner Philharmonie. Aufbau im Kleinformat für das Kulturspektakel der Superlative. Auch die dreh- und schwenkbare Hightech-Leinwand trägt in Dresden XXL.
Ja, wir haben die größte mobile Kinoleinwand Europas.
Viktoria Franke steht noch zwischen Gabelstaplern und Gerüsten. Es duftet nach Kamille und nach Heu. Es ist Dienstagmittag, die breiten Elbwiesen sind gerade frisch gemäht, an der Freitreppe wird noch gebaut. Wenn die Touristen aus der Altstadt und die Kinofans aus der Neustadt, dem nahen Szeneviertel, hierher an die Elbe strömen, dann fühlt sich Dresden an wie Rom. Spanische Treppe, nur eben 10-mal so breit und mit Blick auf ein barock gerahmtes Freiluftkino.
Und auch wenn in diesem Jahr die Filmnächte ein wenig kleiner und abgespeckter sind, das haben wir uns nicht nehmen lassen, zumindest die Riesenleinwand aufzubauen.
Ein wenig kleiner? Das heißt nicht nur viel weniger Publikum. Über 230.000 Freiluftfans kamen im Rekordjahr 2019. Jetzt können Matthias Pfitzner und Johannes Fittinghoff nur davon träumen. Vor 30 Jahren hatten sie das Open-Air-Filmspektakel am Dresdner Elbufer mitgegründet. Eigentlich wäre pro Abend für mehr als 3.600 Zuschauer Platz. Johannes Fittinghoff.
Wir können nur bis zu 1.000 Menschen auf das Gelände lassen. Da sind die Mitarbeiter eingerechnet. Das heißt, wir werden natürlich mit entsprechenden Abständen in den Rängen die Plätze bieten können. Also maximal sind es um die 950.
Ich hoffe ja insgeheim noch, vielleicht wird es noch ein bisschen lockerer über den Sommer.
Matthias Pfitzner.
Dass wir dann 1.500 Leute reinlassen können. Aber das ist spekulativ.
Nicht in 2 Monaten, sondern in 2 Wochen mussten sie das Filmnächte-Programm zusammenstellen. Mit bisher 54 Filmen für Erwachsene und 40 für die ganze Familie. Inklusive Vorprogramm mit handverlesenen Kurzfilmen. Leinwandspektakel wie die Känguru-Chroniken, die wegen Corona nur kurz im Kino zu sehen waren, gibt es. Oder das schwarzhumorige Oscar- und Golden Globe-prämierte Filmjuwel Parasite.
Wir haben Horrorfilme, wir haben Klassiker, deutsche Komödien, südkoreanisches Kino. Aber wir hoffen trotzdem auf den August, dass wir vielleicht noch irgendeinen wirklich neuen Film hier mit Filmgästen ans Elbufer bringen.
Diesmal also Filmnächte in Dresden. Klar, ohne Premieren, ohne Previews, ohne Filmstarts. Soweit der aktuelle Stand. Ein Exportschlager aus der Dresdner Szenekunst wechselt im Corona-Sommer vom intimen Kulturhaus Scheune in der Dresdner Neustadt auf die ganz große Filmnachtbühne ins Freie. Die Mitsingzentrale zelebriert 2 Stunden Durchsingen ganz ohne Pause und jetzt auch mit dem Segen des Gesundheitsamtes für ganz großes Publikum.
Ja, die Mitsingzentrale, das betreute Singen.
Extremschlagwerker Demian Kappenstein vertraut auf die Einhaltung der Abstandsregeln und das Singen an frischer Luft als Immunstärkung.
Die Notwendigkeit, endlich gemeinsam wieder zu singen und Live-Musik zu erleben, ist auf jeden Fall extrem hoch. Das merkt man schon.
Kaum Party, kaum Pop, weniger Publikum.
Ich will singen.
Doch immerhin viel Film und viele Lieder.
Und ab 15. Juli kommt dann auch das Programm für August heraus. Die Düsseldorfer Band Östro 430, Pioniere des feministischen Punk, die sind vermutlich in Dresden nicht dabei. Aber vor kurzem sind erstmals alle Studioaufnahmen als Wiederveröffentlichung auf einer limitierten Compilation erschienen. Keine Krise kann mich schocken, heißt es da. Die aktuelle Krise nutzen sie für eine neue Version. Keine Krise 2020.
Seinen Kopf runtergedrückt und abgeschnitten, wie du es mit dem Mann gemacht hast, Papa.
Was machst du da, Abdullah?
Ich baue eine Bombe.
Wir tun so, als würden wir sie mit dem Detektor suchen. Was ist los, Vater?
Ein Ausschnitt aus dem Oscar-nominierten Dokumentarfilm Of Fathers and Sons oder Kinder des Kalifats, wie der deutsche Titel lautet. Ein Vater bereitet seine Söhne auf den Dschihad vor. Er liebt die Jungen, aber noch mehr liebt er seine Religion. Kinder des Kalifats gibt einen Einblick in den bedrückenden Alltag der Familie, in der Vater Abu Usama im Mittelpunkt steht. Regisseur Talal Derki ist ein ziemlich dichtes Porträt einer sonst abgeriegelten Welt gelungen. Die Dreharbeiten, die Interviews, die waren möglich, weil er dem Vater erzählt hat, er wolle den Ruhm der Dschihadisten mehren. Der Film gehört zu einer Trilogie über den syrischen Bürgerkrieg und heute Abend läuft er um 22.45 Uhr im Ersten. Oliver Kranz hat mit Talal Derki in Berlin gesprochen, wo dieser heute lebt, denn in Syrien hat er sich zu viele Feinde gemacht. Und daran, da dürfte wohl auch sein dritter Film nichts ändern, an dem er gerade arbeitet. Und Oliver Kranz hat Talal Derki zunächst nach seiner neuesten Arbeit gefragt.
It's from the side of the point of view from the revolutionary.
Der Film erzählt aus der Perspektive der Revolutionäre von 2011 über den Beginn des Bürgerkriegs. Damals ging es um Meinungsfreiheit. Dann kamen die Dschihadisten und haben die Revolution gestohlen. Über sie berichtet der zweite Film, Kinder des Kalifats. Der dritte Film soll zeigen, wie die Menschen nach dem Krieg leben. Darüber kann ich nicht viel erzählen. Ich will die Crew nicht gefährden, die noch in Syrien ist. Der Arbeitstitel ist Hungergeschichte. Wir zeigen den Hunger und die Armut, in der die Menschen leben. Das Verschwinden der syrischen Mittelklasse.
Das klingt düster. Gibt es auch Hoffnung in dem Film?
Es gibt Hoffnung. Die wurde auch schon in Kinder des Kalifats vermisst. Doch sie ist da. In Kinder des Kalifats geht es um einen Mann, der seine Söhne auf den Dschihad vorbereitet. Aber der Jüngste darf weiter zur Schule gehen. Die Möglichkeit eines anderen Lebens ist also da. Im neuen Film zeige ich viele starke Frauen. Sie haben in ihrem Alltag mit vielen Problemen zu kämpfen, doch sie geben nicht auf. Sie wollen ein besseres Leben. Und das kann vielleicht einen Wandel bewirken.
Der Film Kinder des Kalifats ist auch deshalb so beeindruckend, weil sie bei den Dschihadisten gelebt haben. Die Familie begegnet ihnen mit absoluter Offenheit. Wie haben sie das geschafft?
Ich kenne Syrien und weiß, wie man dort ein Gespräch führt. Die Mentalität der Menschen ist mir vertraut. Außerdem habe ich mich sehr für das Thema interessiert. Das muss Abu Osama, also das Familienoberhaupt, gespürt haben. Ich wollte wirklich etwas über diese Menschen erfahren.
Aber sie sind nicht religiös und Dschihadisten gehen mit Ungläubigen ja nicht gerade zimperlich um.
Das war der riskante Teil. Wenn zum Beispiel herausgekommen wäre, dass meine Frau keinen Schleier trägt, hätte das böse enden können. Ich habe meine Frau also auf Facebook blockiert. Ich habe auch alle Fotos gelöscht, die mich auf Partys oder beim Alkoholtrinken zeigen. Und Abu Osama habe ich erzählt, dass ich nicht so viel über Religion weiß, weil ich in Damaskus aufgewachsen bin. Aber jetzt wolle ich mehr lernen. Ich habe ihn gebeten, mir etwas beizubringen.
Im Film ist zu sehen, dass die Kinder in einem Klima der Gewalt aufwachsen. Also die prügeln sich oft untereinander und schneiden einem Vogel, den sie gefangen haben, den Kopf ab, weil ihr Vater ihnen erzählt hat, dass er das mit einem Gefangenen so gemacht hätte. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Ich bin in Ihrem Reich, habe ich gedacht. Natürlich haben mir die Kinder leid getan, aber was hätte ich für sie tun können? Wenn ich etwas gesagt hätte, wären sie mir gegenüber wahrscheinlich nicht mehr so offen gewesen. Ich wollte aber sehen, wie die Familie wirklich ist. Das war meine Mission.
Als ich den Film gesehen habe, habe ich erwartet, dass mir die Dschihadisten auf Anhieb unsympathisch sind. Über weite Strecken sind sie das ja auch. Aber es gibt Szenen, wo Abu Osama ganz zärtlich mit seinen Söhnen umgeht und man spürt, dass er sie liebt. Ich finde, das ist ein merkwürdiger Widerspruch. Er liebt seine Kinder, aber er bereitet sie auf den Dschihad vor.
From the early point we understand that our main character
man merkt von Anfang an, dass er ein Anti-Held ist. Das ist für die Dramaturgie gar nicht schlecht. Viele Spielfilme arbeiten mit negativen Helden. Man denke nur an den Joker oder den Godfather. Spannend ist eine Figur aber nur, wenn sie Widersprüche hat. Und das war bei Abu Osama der Fall. In seiner Familie ist er ein Diktator. Er schickt seine Söhne in den Krieg. Aber er liebt sie auch und sorgt für sie.
Seinen ältesten Sohn hat er Osama genannt, nach Osama bin Laden. Und dieser Osama scheint so gar nicht dem Klischee zu entsprechen. Der ist eher ein sanfter Teenager mit langen, dunkelblonden Locken. Man kann sich kaum vorstellen, dass er mal ein Gotteskrieger wird.
Das ist das Traurige. Man sieht ihm sofort an, dass er nicht in diese Umgebung passt. Aber da er der älteste Sohn ist, lasten viele Erwartungen auf ihm. Er will seinen Vater nicht enttäuschen und ihm zeigen, dass er ein Kämpfer ist. Daher geht er mit 13 ins Scharia-Camp. Das ist wirklich traurig. In einem anderen Land mit anderen Eltern hätte er vielleicht ein Künstler werden können oder ein Musiker.
Sie haben viel Zeit mit der Familie verbracht. Gab es eigentlich Situationen, wo Sie gedacht haben, oh Gott, jetzt werde ich gleich entdeckt?
Das ist passiert, aber zum Glück in einem Moment, wo ich nicht da war. Ich war zwischendurch nach Berlin gefahren, um das Material zu sichten. Da standen bei Abu Osama auf einmal Leute von einem Dschihadistenführer vor der Tür, der neu in der Region war und von meinen Dreharbeiten erfahren hatte. Sie sollten mich zum Verhör mitnehmen. Zum Glück hat Abu Osama das für eine reine Formalie gehalten und mich vorab informiert. Da war mir klar, dass ich den Film zu Ende bringen muss, ohne nochmal nach Syrien zurückzukehren. Die letzten 5 Minuten im Film sind nicht meine eigenen Aufnahmen, sondern von einem Kameramann der Dschihadisten.
Inzwischen liegt die Filmpremiere ein gutes Jahr zurück. Sie leben in Deutschland. Haben Sie noch Angst?
Ich hatte Angst bei der Premiere, weil es da keinen Sicherheitsdienst gab, der die Taschen der Besucher kontrollierte. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Jetzt fühle ich mich sicher.
Sagt der Regisseur Talal Derki im Kurzgespräch mit Oliver Kranz. Sein Film Kinder des Kalifats läuft heute Abend um 22.45 Uhr im Ersten und danach ist er eine Woche in der ARD-Mediathek verfügbar. Hanay Rani hat sich auf ihrem Debütalbum vorwiegend auf instrumentale Soloklavierkompositionen konzentriert. Jetzt gibt es ein neues Album und darauf singt sie auch Leaving. Clint Eastwood ist gerade 90 geworden, aber das hält den vierfachen Oscar-Gewinner nicht vom Arbeiten ab. Allein in den letzten 10 Jahren, da hat der Mann mal kurz 8 Filme produziert und inszeniert. Alle basieren auf wahren Ereignissen. So auch seine jüngste Regiearbeit, der Fall Richard Jewell. Das ist der erste Film eines großen Hollywood-Studios, der nach dem Lockdown an den Start geht. Ebenfalls ab morgen läuft im Kino die deutsche Produktion Der Geburtstag an, die gleichzeitig auch online als Video on Demand verfügbar ist. Und ausschließlich auf den Streaming-Portalen ist ab Freitag die Hollywood-Produktion The High Note erhältlich. Jörg Albrecht hat alle 3 Filme gesehen und startet erst einmal mit Altmeister Clint Eastwood.
Es ist der Abend des 27. Juli 1996. Halbzeit bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta. Im beliebten Centennial Park der Stadt ist eine Bombe explodiert. Dass der Anschlag nur 2 Tote gefordert hat, ist das Verdienst eines Mannes, Richard Jewell. Der war als Wachmann auf dem Olympiagelände angeheuert worden.
Also denen gehört er nicht, Richard.
Das gefällt mir nicht.
Wir haben hier ein verdächtiges Gepäckstück. Besser, wir melden das.
Ein verdächtiges Gepäckstück liegt hier in Abschnitt 4.
Wir sollten hier auch sowas wie eine Sicherheitszone einrichten und etwas Platz schaffen.
Richard, bist du verrückt?
Zwar kann die Bombe nicht mehr entschärft werden, doch durch sein beherztes Eingreifen rettet Jewell Dutzende Menschenleben. In der Öffentlichkeit und in Medien wird er daraufhin als Held gefeiert, bis sich das FBI und eine Journalistin für Jewell zu interessieren beginnen.
Den Kerl, der die Bombe findet, beäugt man genauso wie den, der die Leiche findet.
Jewell passt in das Profil des Bombenlegers. Ein frustrierter weißer Mann, der ein Möchtegern-Polizist ist und danach strebt, den Helden zu spielen.
Wir bringen die Story.
Es ist die Story vom Sonderling, Patrioten und Waffennarren, der mit 30 noch bei seiner Mutter lebt. Über Nacht wird der Held zum Hauptverdächtigen. Während das FBI ihn in die Mangel nimmt, blasen die Medien zur Jagd auf einen Mann, der sich erst mit Hilfe seines Anwalts zu wehren lernt.
Hören Sie auf, Ihren bester Freund sein zu wollen.
Ich wurde dazu erzogen, die Behörden zu respektieren.
Die Ermittler wollen Sie als Täter präsentieren.
Wie immer liegt in den Filmen von Clint Eastwood in der Ruhe die Kraft. Der Fall Richard Jewell ist ein sorgfältig ausgearbeitetes, sensibel inszeniertes und dennoch packendes Drama über die Folgen einer Vorverurteilung durch die Medien und die Öffentlichkeit. Verkörpert wird Jewell von dem kaum bekannten Schauspieler Paul Walter Hauser. Ein kluger Schachzug, denn ein großer Star in der Rolle hätte von vornherein Sympathien beim Zuschauer geweckt. Richard Jewells Albtraum sollte übrigens insgesamt 89 Tage dauern. Dann hat ihn das FBI als Täter ausgeschlossen. Der Fall Richard Jewell. Empfehlenswert.
Hast du mein Geschenk?
Das habe ich im Büro vergessen, aber guck mal, ich habe einen Kuchen für dich.
Können wir es holen?
Nee, wir müssen nach Hause. Du musst dir keine Sorgen machen. Du kriegst heute tonnenweise Geschenke.
Einmal mehr vermittelt Matthias seinem Sohn Lukas das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Das ist so, seit Matthias sich von seiner Frau Anna getrennt hat. Lukas' siebten Geburtstag aber wollen die beiden gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Freunden feiern. Doch erst vereitelt ein Gewitter die Gartenparty und am Ende der Feier ein nicht abgeholtes Kind, Matthias' Planungen für den Abend mit seiner neuen Freundin.
Ich nehme Lukas übers Wochenende, aber du bringst jetzt diesen Jungen nach Hause.
Mit dem fremden Jungen im Schlepptau beginnt für Matthias, der von Marc Waschke gespielt wird, eine Odyssee durch die Nacht. Die hat Regisseur und Drehbuchautor Carlos Amorelli in expressionistischem Schwarz-Weiß inszeniert.
Julius, was machst du da? Lass uns nach Hause gehen!
Ich will aber nicht nach Hause!
Ach nee, komm bitte, lass uns abhauen! Julius! Julius!
Inspiriert von Klassikern des deutschen Stummfilms sowie dem Thriller Der dritte Mann hat Morelli fast ein neues Genre begründet, den Familienfilm Noir. Und eine Erkenntnis hält der Film natürlich auch für Rabenvater Matthias bereit. Der Geburtstag, empfehlenswert.
Wenn du der 12-jährigen Maggie gesagt hättest, dass sie mal für Grace Davis arbeitet, ich meine, sie ist eine Ikone, das ist ein Traumjob. Oder zumindest das Tor zu meinem eigentlichen Traumjob.
Das ist wohl eher das Tor zum Stockholm-Syndrom.
Maggie, eine junge Frau, Ende 20, träumt davon, eine erfolgreiche Musikproduzentin zu werden. Den Weg dahin soll ihr der Job als persönliche Assistentin eines Superstars ebnen. Als Mädchen für alles arbeitet sie für Sängerin Grace, die den Zenit ihrer Karriere überschritten hat. Für Künstler wie Grace bleiben noch Las Vegas-Shows. Aber Maggie, die von Dakota Johnson verkörpert wird, glaubt an den Erfolg ihrer Arbeitgeberin mit brandneuen Songs und sieht ihre Chance gekommen, endlich als Produzentin durchzustarten.
Bist du sicher, dass das hier alles noch okay für dich ist? Denn nach der kleinen Show, die du im Studio hingelegt hast, hab ich Zweifel. Denn wenn du lieber was anderes machst, dann will ich dich nicht hier haben, wenn du nicht hier sein willst.
Nein, Grace, ich will...
Ja?
Ich will hier sein.
Dass The High Note von Nisha Ganatra immer wieder betont, wie vorzüglich die Songs von Marvin Gaye, Sam Cooke und Co. gewesen sind und wie seelenlos dagegen das Musikbusiness von heute erscheint, ist aller Ehren wert. Dumm nur, wenn diese Botschaft in einen Film gepackt wird, der mit seiner Konturlosigkeit und Gefallsucht am Ende genauso seelenlos ist. The High Note als Video on Demand. Enttäuschend.
Und das war Corso Kunst und Pop für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Lohrweg. Danke fürs Zuhören. Und nach den Nachrichten, da gibt's Medias Res. Ein Thema wird dort sein: Hass im Netz. Wie lässt sich dagegen angehen?